So, ihr Lieben, ich bete mit uns und dann gehen wir in den Text hinein für heute. Herr Jesus, es tut so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Und es ist so gut zu wissen, dass wir deine Kinder sind. Und es ist so schön zu wissen, dass du da bist und uns begegnen willst. Und so bitten wir dich, dass du uns auch durch dein Wort begegnest. Dass du uns als Gemeinde bewegst und in Richtung führst. Und dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns immer wieder neu ausfüllst und auffüllst. Wir brauchen das. Geben dir die Ehre, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Ich habe uns heute ein paar mehr Bibeltexte oder Verse mitgebracht. Einerseits aus Lukas 24 und dann nochmal aus Apostelgeschichte 1. Lukas 24, 44 bis 53. Er aber, also Jesus, sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Das ist der Schluss des Lukas-Evangeliums. Und jetzt lese ich uns noch ein paar Verse aus der Apostelgeschichte 1, 4 bis 11. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Viel Bibeltext für den heutigen Morgen. Beide von Lukas, dem Arzt, und dem Reisebegleiter des Paulus, und beide über die Himmelfahrt Jesu. Himmelfahrt sprengt Grenzen. Hierzulande versuchen das Männer an diesem Tag häufig auch, ihre eigenen Grenzen zu sprengen, und meistens wird es dann aber eher peinlich und unwürdig, als dass es zu einem guten Zweck oder Nutzen dient. Und meistens werden ihnen ihre Grenzen mehr als deutlich vor Augen geführt. Jesus hingegen sprengt an diesem Tag Grenzen und überwindet Grenzen. Wenn die Bibel von der Himmelfahrt spricht, und das vor allen Dingen dann auch in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes, dann ist es nahezu immer mit der Auferweckung und der Auferstehung Jesu zusammengedacht. Als Beispiel Epheser 1, die Verse 20 und 21. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben. Himmelfahrt ohne Auferstehung, ohne Auferweckung Jesu ist undenkbar. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist die herrliche und ruhmreiche Botschaft, die wir zu Ostern und seit Ostern immer wieder feiern. Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Tod überwunden. Und seine Himmelfahrt, und das ist ja in der Christenheit manchmal so ein Ding, wo man sich sagt, na, für was gab es denn jetzt die Himmelfahrt? Die Himmelfahrt untermauert das und bringt es zur Vollendung, diese Tatsache, dieses Überwinden des Todes. Ein Pfarrer beschrieb es wie folgt: Die Himmelfahrt von Jesus ist sozusagen der Abschluss der Sprengung der Todesgrenzen. Der Abschluss der Sprengung der Todesgrenzen. In den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt zeigt sich Jesus den Jüngern. 40 Tage lang bezeugt er ihnen, dass er wirklich lebendig ist. In Lukas 24, Vers 43 heißt es, dass Jesus, als er den Jüngern begegnet, sich gebratenen Fisch und eine Honigwabe geben lässt und vor ihnen isst. Und das vor allen Dingen, ja, vielleicht hatte Jesus auch Hunger, aber vor allen Dingen als ein Zeichen: Diesen Körper, den ich neu empfangen habe, es ist ein lebendiger Körper, es ist ein verwandelter Körper. Und dieser Körper ist aber echt. Das ist keine Halluzination, das ist kein Hirngespinst, das ist kein Gespenst, was hier jetzt plötzlich unter uns ist. Jesus als Gespenst? Nein, es ist ein Mensch, der lebt. Ja, mit einem neuen Leib, mit einem Auferstehungsleib. Aber er ist real da. Und die Jünger können 40 Tage lang sich von diesem Ereignis und von diesem neuen Zustand überzeugen und bekommen das immer wieder vor Augen gestellt. Für uns vielleicht manchmal eine Lebensnotiz, dass Jesus gegessen und vielleicht auch getrunken hat. Für die Jünger der Beweis, dass er wirklich lebt. Und dieses Bewusstsein, diese Überzeugung, die so stark gewesen ist, sorgte dafür, dass sie in ihrem Glauben bis ins Äußerste gingen. Dass sie bereit waren zu sterben, in den Tod zu gehen, sich hinrichten zu lassen, weil sie wussten, wir gehören dem, der den Tod überwunden hat, der die Grenze des Todes vollkommen niedergerissen hat. Petrus wurde in Rom umgekehrt gekreuzigt. Paulus mit einem Schwert enthauptet. Der Jünger Bartholomäus, sagt man, wurde mit einem kleinen Messer, man könnte vielleicht so ein Schnitzermesser oder Schwammemesser annehmen, also nicht groß, wurde enthäutet. Und die sind in diesen Weg gegangen, weil sie wussten, wir gehören dem, der den Tod überwunden hat. Und Jesus reist zur Himmelfahrt diese Todesgrenze nochmal ganz bewusst deutlich, weil er stirbt nicht, um in den Himmel zu gehen, sondern wird aufgenommen. Er wird hinaufgenommen. In der Wolke hinaufgetragen. So ähnlich sehen wir das im Alten Testament schon bei Henoch, der plötzlich entrückt wurde, bei Elia, der lebendig in den Himmel geführt wird. Und Jesus im Neuen Testament, der auferstanden ist, der auferweckt ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Für uns aufgeklärte und ach so schlaue Menschen eine Herausforderung, weil wir das verstandesmäßig nicht zusammenbringen und jegliche Naturgesetze, die wir so kennen, dem entgegensprechen. Das ist das, was Jesus tut. Das ist das, was Gott in der Himmelfahrt tut. Das kann uns Trost geben. Das kann uns Ermutigung sein. Weil wir wissen, dass auch wenn diese Todesschatten noch über uns sind und uns Angst machen wollen, dass wir wissen, auch wenn wir vielleicht durch diesen dunklen Tunnel gehen, am Ende ist umso helleres Licht. Weil Jesus den Tod überwunden hat. Und auch wenn dort kurz dieser Moment der Dunkelheit des Tunnels ist und wir uns vielleicht da drin befinden oder diese Schrecken uns Angst machen wollen, wir wissen, am Ende ist ein Licht, was umso herrlicher und umso heller leuchtet. Und auf das gehen wir zu. Seine Herrlichkeit, diese Ewigkeit bei ihm. Und was ist jetzt mit den Jüngern? Was ist mit denen, die da bleiben? Was bleibt jetzt für sie? Jesus hatte, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, klare Anweisungen gegeben. Klar, prägnant, kurz. Bleibt in Jerusalem. Wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangen habt. Drei verschiedene Beschreibungen, die wir in den Texten gehört haben. Wie war die Antwort der Jünger? Ja, Meister. Das wäre schön, oder? Wie war die Antwort? Jesus, wann stellst du die Königsherrschaft wieder her? Wann kommt denn dein Reich hier irdisch? Wann wird denn das hier sichtbar? Merkt ihr was? Ja, die Jünger hatten was verstanden. Das Reich Gottes soll sichtbar auf der Erde anbrechen. Und ja, das Reich Gottes ist verheißen und ist angekündigt. Aber was machen die Jünger? Die kriegen von Jesus einen Auftrag. Und wenn wir von Jesus einen Auftrag kriegen, bedeutet das sinnvollerweise, wir sollen gehorsam und treu sein in diesem, was er uns sagt. Was machen die Jünger? Wir hätten aber auch mal noch eine Idee. Und was sagt Jesus darauf? Ich formuliere es mal richtig barsch, damit es uns erschreckt. Das geht euch gar nicht an. Das ist nicht eure Sache. Denn der Vater in seiner eigenen vollen Macht hat die Zeiten festgesetzt. Und dann muss Jesus nochmal ausholen, indem er sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir sind ganz häufig solche Jünger. Jesus sagt uns was und gibt uns was und wir sehen das und wir denken so, aber Jesus, du hast doch auch das hier noch verheißen. Das steht mir gerade ein bisschen besser gefallen. Könnten wir uns nicht erst mal darum kümmern? Ich merke das gerade. Gott hat mir Anfang April mal gesagt, dass ich in einen Umstrukturierungsprozess gehe. Schönes, ne, kompliziertes Wort. Umstrukturierungsprozess. Und dass er was macht. Ja, aber was? Da will man doch mitmachen, damit es schneller geht. Und das auszuhalten, sich dort drunter zu stellen, sich Gott immer wieder hinzugeben. Persönlich merken wir das vielleicht häufig. Gott spricht zu dir in einem Bereich und sagt, du sollst treu sein. Vielleicht schraubt er bei dir im Thema Identität. Und was machen wir? Ja, aber wir müssen doch das und das jetzt mal noch machen. Und Herr, das hast du doch versprochen. Wir haben häufig das Problem, dass das, was Gott uns sagt, uns vielleicht in dem Moment nicht so abholt, wo wir sagen, ach ja, stimmt, wäre eine gute Idee, dort treu zu sein und gehorsam. Dankbarerweise ist Gott so gnädig und wiederholt's, bis wir es checken. Das Problem ist, bis dahin rennen wir halt immer wieder schön um den Berg drumherum und fragen uns, warum es nicht vorwärts geht. Das kann uns hier dieser Text sagen. Wir lenken uns gerne ab. Die Antwort damals, bleibt in Jerusalem, wartet, bis ihr empfangt, seid meine Zeugen. Und dann stehen die Jünger auf diesem Berg und sehen, wie Jesus weggenommen wird. Ein gewaltiges Ereignis. Was, wo ich auch hingucken würde, bis ich nichts mehr sehen würde. Und was passiert? Es erscheinen zwei weiß gekleidete Menschen. Ich bin der Meinung, es sind Engel, weil ähnlich wird uns im Grab beschrieben und da werden sie dann an anderen Stellen auch Engel genannt. Und die sagen zu den Jüngern, was steht denn hier eigentlich noch rum und guckt in den Himmel? Ihr wisst doch, was zu tun ist, füge ich jetzt mal ein. Ihr habt doch euren Auftrag. Warum steht ihr hier und wartet und guckt in den Himmel? Warum träumt ihr von irgendwas? Oder versucht noch irgendwas zu erhalten und zu erkaschen? Euer Auftrag ist klar, geht. So wie Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist, wird er wiederkommen. Aber das ist jetzt nicht eure Baustelle, das ist nicht eure Aufgabe. Ihr wisst zu tun, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wendet den Blick weg, guckt nicht länger zum Himmel, träumt nicht vor euch hin, ihr habt eine Aufgabe, jetzt lasst diesen Moment los und geht. Herausfordernd. Und als ich über die Predigt nachgedacht habe, da war dieser Vers etwas, der mich irgendwie schwer bewegt hat, der was mit mir gemacht hat. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, die Jünger hatten nicht gerade wenig erlebt. Die letzten 40 Tage waren eine Achterbahn der Gefühle. Passion Jesu. Sie müssen mit angucken, wie ihr Meister gekreuzigt wird, geschlagen wird, hingerichtet wird. Dann stirbt er, liegt im Grab. Alle Hoffnung dahin. Nach 3 Tagen heißt es erst auferstanden. Manche haben ihn gesehen. Dann erscheint er ihnen selber. Und dann haben sie 40 Tage, wo sie miteinander unterwegs sind, wo sie von Jesus wieder gelehrt werden. Wo es so ist wie vorher, bloß ein bisschen anders. Aber noch gewaltiger, weil plötzlich der Tod nicht mehr überwunden. Und Jesus rüstet seine Jünger aus. Und jetzt kriegen sie einen Auftrag, Jesus wird in den Himmel aufgenommen und plötzlich sind sie wieder ohne diesen physisch sichtbaren Hirten. Irgendwie auf sich gestellt. Jetzt muss ich wieder was finden. Total viele Umbrüche, die Jünger erleben. Und das, was sie gerade noch haben, wo sie Jesus noch sehen, da sagen die Engel, stopp, was guckt ihr? Eure Aufgabe ist klar, geht weiter, seid gehorsam, lasst los. Die Gemeinschaft, ihre Gemeinschaft muss sich neu ordnen. Jesus geht nicht mehr physisch vorneweg. Ja, wir wissen dann, durch seinen Heiligen Geist kommt er und leitet die Jünger und führt sie. Fand ich ganz spannend. Diese Gedanken. Und jetzt mache ich einen relativ harten Umbruch. Und möchte mit uns nochmal auf letzte Woche gucken. Wir haben auch letzte Woche in einer ganz kleinen Art und Weise gemerkt, wie Gott in uns was bewegt hat. Wie dieses Wochenende was mit uns gemacht hat. Und ich fand es spannend zu sehen, wie viel Energie an dem Samstag hier war. Wie viel Kreativität plötzlich kam. Wie viel Dinge plötzlich hochkamen. Und ihr seht es hier noch im Raum verteilt mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und am Ende sind wir irgendwo rausgekommen mit diesem Punkt, wir brauchen Gemeinschaft und wir wollen Gemeinschaft kreieren. Das ist erstmal relativ unspezifisch. Und wir können Gefahr laufen, dass wir dort ein Go gekriegt haben, dass uns Gott dort was wichtig gemacht hat, wo Dinge hochgekommen sind, wo wir schnell wieder hinkommen können, dass wir sagen können, aber das hier wäre auch schön. Das hat uns der Herr doch auch verheißen. Die Gefahr, dass wir uns jetzt wieder ablenken lassen, ist hoch. Und es geht nicht darum, nochmal, und das möchte ich bitte in uns verankern und wirklich ganz tief einprägen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Programm nach dem anderen fahren. Das ist nicht Sinn und Zweck dessen, was wir letzte Woche gemacht haben. Es geht nicht, dass wir von einem Ereignis zum nächsten rammeln. Es geht darum, dass wir gemeinschaftlich als Gemeinde in den Weg gehen und uns umprägen lassen. Ein Kulturwandel stattfindet, wie wir miteinander unterwegs sind. Und deswegen, ich habe es dann so gemacht, die Woche, jedes Mal, wenn ich mit jemandem zusammenkam und wir ein bisschen Zeit hatten, habe ich so ein bisschen die Person das letzte Woche wahrgenommen. Das ist einerseits in der Gemeindeleitung gemacht. Wir haben das in ganz, also ich habe das in ganz verschiedenen Gesprächskreisen gemacht und jeden, den ich da gefunden habe, der musste mir Rede und Antwort stehen. Und es war spannend, was da so rauskam. Und meine Frage, hast du, der du letzte Woche, ich möchte uns jetzt bewusst ein paar Fragen stellen, um uns mal den Blick zu weiten, um vielleicht einen Kulturwandel in uns und einen Gedankenanstoß zu geben. Und ich weiß, dass diese Fragen herausfordernd sind. Und vielleicht werden die Fragen euch ein bisschen pikieren. Ja, das will ich. Weil ich glaube, das brauchst, damit wir umdenken. Damit wir lernen und in ein Neues hineingehen. Hast du, der du letzten Samstag hier warst, mit diesem Thema und mit diesem Thema mitgearbeitet hast, hast du das weitergetragen? Hast du davon außerhalb erzählt? Warst du Zeuge dessen, was hier stattgefunden ist? Wir sollen Zeugen sein. Warst du Zeuge dessen, was hier passiert ist, was Gott getan hat? Hast du, der du letzten Samstag hier warst, ich nehme an, vielleicht in Familie, ja. Wer von euch hat es außerhalb von Familie weitergetragen? Wer hat sich dort beratschlagt? Wer hat das weitergetragen? Wer hat das weitergedacht? Wer von euch kam auf die Idee, jemanden, der an dem Samstag nicht da sein konnte, warum auch immer, das, was wir hier gemacht haben und was wir als Gemeinschaft erlebt haben, mitzuteilen? Wir sind eine Gemeinde. Da gehören auch die dabei und gehören die dazu, die da nicht da waren. Haben wir die im Blick? Wenn wir von Gemeinschaft reden und wenn wir Gemeinschaft wollen, merken wir was? Oder andersrum, die, die an dem Samstag nicht da waren, kam irgendjemand von euch auf die Idee, mal nachzufragen, anhand des Sonntags, was ist denn hier eigentlich passiert? Das hat mich neugierig gemacht, ich möchte bitte mehr wissen. Und da merken wir, wenn wir den Begriff Gemeinschaft ein bisschen greifbarer machen wollen, dann hat das ganz viel mit mir und mit meiner Entscheidung, wie ich mich dazu verhalte, zu tun. Und vielleicht ist das erstmal was, wo wir denken, Hilfe, was kommt denn jetzt auf uns zu? Wenn ich es mal ganz praktisch runterbreche, wenn jeder von denen, die Samstag da waren, ein oder zwei Personen außerhalb seiner Familie anruft, sich mit denen trifft und das weiterträgt. Oder wenn die, die nicht da waren, ein oder zwei Leute befragen, was war denn da eigentlich? Merkt ihr, was dann entstehen könnte? Und merkt ihr, dass das dann nicht so viel ist? Frage, ist es uns schon zu viel, Gemeinschaft so zu leben? Es kann ein praktischer Schritt sein und ich finde, das ist ein sehr natürlicher erstmal, dass wir die Dinge lebendig halten, dass wir weiter im Gespräch damit sind. Ja, da können auch Gesprächskreise dazu dienen. Ich will euch nicht weiter mit solchen Fragen jetzt ärgern, aber vielleicht ist es der erste Schritt, dass wir gerade merken, hier muss ich einen Schritt gehen und bin ich dazu bereit. Vielleicht weißt du noch gar nicht, wie der aussieht, aber vielleicht sind es genau die Punkte, wo Gott uns fragt, bist du bereit, dort einen Schritt rauszutreten? Bist du bereit, dich dort mit reinzustellen und dich mit in diesen Weg hineinzugeben? Oder möchte ich alles serviert bekommen und am besten noch reingeschoben und dann beim Kauen geholfen? Ich sag's mal ganz drastisch. Und ich will euch damit, wie gesagt, nicht ärgern. Aber ich glaube, wir brauchen manchmal solche Fragen, die uns helfen, aus unserer Box rauszudenken. Himmelfahrt sprengt Grenzen. Ich weiß, das ist ein sehr krasser Umbruch. Aber wir brauchen das, dass unsere Gedankengrenzen gebrochen werden, ausgeweitet werden und dass wir merken, was Gemeinschaft braucht. Und dann kann es sein, dass wir uns auch treffen und einzelne Gesprächskreise haben oder dass wir zu anderen Zeiten zusammenkommen. Aber wir merken, wenn das nur von oben kommt, wenn nur als wir als Gemeindeleitung das machen oder wenn das nur zwei Leute machen, dann werden wir als Gemeinde nicht dorthin kommen, sondern braucht es jeden auf seine Art und Weise. Dazu möchten wir euch einladen. Wir sind selber nicht genau klar damit, wie das ist und wie das aussehen wird. Für mich war an dem Samstag, wo dieses Wochenende zu Ende gegangen ist, habe ich gemerkt, dass bei mir ganz viel wie im Nebel war und ich erstmal gedacht habe, und jetzt? Und ich habe selber diese Gespräche gebraucht, um es noch ein bisschen greifen zu können. Und ich bin mit Menschen auf den Weg gegangen. Und ich werde mit Menschen weiter auf dem Weg bleiben. Aber es braucht alle, die mitmachen. Und alle, die mitgehen. Und die sich selber aufmachen. Das ist eine Herausforderung. Es ist aber eben auch eine Einladung. Wir haben über Himmelfahrt nachgedacht. Wir haben gesehen, Gott sprengt Grenzen und wir dürfen wissen, dass Gott den Tod überwunden hat. Halleluja. Wir haben gesehen, dass Jesus seinen Jüngern damals eine ganz klare Richtung gegeben hat. Wartet, bleibt, bis ihr empfangen habt und dann geht's los. Und wie gesagt, das ist ein krasser Umbruch, aber ich glaube, dass Gott uns letzte Woche auch was gegeben hat. Einen Auftrag. Die Frage ist, nehmen wir den wahr und gehen damit los. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht auf manches schauen, wo wir denken, ach, das war doch so schön. Und plötzlich so ein Engel, vielleicht, das wäre cool, wenn mal so ein Engel hier auftaucht und sagt, was guckt ihr in den Himmel? Ihr wisst doch, was zu tun ist. Wo wir manches loslassen müssen. Und gehorsam hineingehen müssen in das, was Gott vorbereitet hat. Das wünsche ich uns. Und dazu möge uns Gott begegnen, jedem Einzelnen. Und vielleicht ist es heute der Schritt, dass du erstmal sagst, ja, ich mache mich dazu bereit. Ja, ich mache mich dazu auf. Uwe, du kannst dich schon mal auf den Weg begeben. Wir singen gleich noch ein Lied. Und vielleicht ist es wirklich der Punkt, wo ihr sagt, okay, vielleicht machen wir es einfach so, ein, zwei Leute, ich gucke mal, wen ich finde und mit dem gehe ich los. Und denen sage ich einfach mal, was ich erlebt habe und die, die nie da waren, fragen mal nach. Der Anne Jenkner hat uns das, was ihr hier so seht, hat die uns quasi in eine Tabelle verwurstelt, schön zusammengefasst, und hat uns die ganzen Ergebnisse von dem, was wir hier ausgearbeitet haben, aufgeschrieben. Alle Ideen, die das Wochenende dort dazu bewegt wurden. Das ist auch was, wo ihr vielleicht erstmal neugierig durchblättert und euch mal guckt, hey, was war denn da eigentlich? Könnt ihr gern mitnehmen. Ich lege es euch dann hinten an den Ausgang. Und jetzt singen wir das Lied, die 245. Jawohl, sehr schön. Hat geklappt.